Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Sid und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, endlich wieder NFL-Football. Die erste Woche ist noch nicht ganz rum, aber die Seahawks haben gespielt gegen die Atlanta Falcons und mit 38-25 haben sie das Spiel gewonnen. Und darüber wollen wir heute natürlich mit euch reden, in aller Kürze. Mit dabei heute, wie häufiger mal, der Henry.
Moin.
Und endlich mal wieder dabei, nach langer Abstinenz, die Sid. Moin, moin.
Hallo.
Genau, und heute wollen wir die News mal links legen lassen. Es gibt bis jetzt nämlich noch nicht viel zu vermelden. Injury Reports sind noch nicht raus. Pete Carroll hat sich noch nicht an die Medien gewandt. Von daher wollen wir jetzt hier nicht spekulieren und direkt in den Recap einsteigen. Seahawks at Falcons.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks haben losgelegt wie die Feuerwehr, entgegen einige Vermutungen, dass die Teams so ein bisschen gelassener in die Saison starten könnten, aufgrund der schwierigen Situation, keine Preseason, eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, haben die Seahawks aber mal so richtig losgelegt und vor allen Dingen auch entgegen ihrer sonstigen Startschwäche, Startschwierigkeiten. Hätte einer von euch beiden direkt so eine Leistung erwartet?
Also gegen die Falcons schon. Also ist nicht böse gemeint, aber die Falcons spielen ja schon seit mehreren Jahren einfach nicht mehr auf dem Level, auf dem sie mal gewesen sind, trotz Julio Jones, trotz Matty Ice, trotz Todd Gurley, den sie ja jetzt noch dazugeholt haben, Calvin Ridley. Also man hat ja wirklich viele individuell gute Spieler bei den Falcons. Nichtsdestotrotz dachte ich schon, dass wir auf jeden Fall klar gewinnen werden. Dass es natürlich jetzt so ein punktreiches Spiel war, hätte ich vielleicht doch nicht so erwartet.
Also ich muss sagen, dass ich es mir erhofft hatte in meinen kühnsten Träumen, dass wir tatsächlich so loslegen. Aber ich hatte es nicht erwartet. Deswegen bin ich jetzt auch noch ziemlich hyped nach dem Spiel gestern. Ich habe gestern noch mit Tobi geschrieben und der hat es eigentlich gut zusammengefasst und das beschreibt meine Stimmungslage nach dem Spiel eigentlich auch sehr gut. Also ich bin noch aufgedreht wie ein Hundewelpe nach dem Spiel.
Ja, also mit dem Sieg haben, glaube ich, die meisten gerechnet. Aber gerade so diese ersten Spiele des Seahawks waren ja die letzten Jahre auch echt nicht gerade schön anzusehen. Ich erinnere letztes Jahr gegen die Bengals, dieser ganz knappe Sieg, der auch wirklich nicht gerade Creme de la Creme war. Also es war, glaube ich, schon ein Unterschied zu bemerken. Die Seahawks waren frischer, hatten gefühlt auch mehr Bock. Und die lang erwartete Offenbarung ist auch eingetreten. Russell Wilson durfte kochen und er hat, finde ich, doch ziemliche Haute Cuisine abgeliefert, oder Henry?
Definitiv. Und nicht nur Russell Wilson, sondern vor allem auch der Offensive Coordinator Brian Schottenheimer. Den haben wir immer viel und auch, würde ich sagen, manchmal zu Recht kritisiert. Aber nach diesem Spiel muss man ihn auf jeden Fall loben. Also es gab viele kreative Play-Designs, viel Pre-Snap-Motion, ein kreatives Running-Game. Ich habe da auf Twitter zum Beispiel einen ganz coolen Stat gesehen, nachdem Russell Wilson 30 seiner Würfe in kein enges Fenster geworfen hat. Das sind die meisten Pässe in einem Spiel seit Derek Carr 2019. Und sagt ja auch einiges über das Play-Design von Brian Schottenheimer aus, der da ein ziemlich gutes offensives Scheme an den Tag gelegt hat.
Ja, und es sagt auch einiges über die Defense der Falcons aus, dass sie nicht in der Lage waren, ein Yard an den Receiver dran zu bleiben. Aber gut, wir wollen, Schottenheimer darf man hier auf jeden Fall auch loben. Wir wollen aber uns erstmal unseren Spielern widmen und da wollen wir so ein bisschen von Position zu Position gehen und fangen natürlich an bei unserem wichtigsten Mann auf dem Feld, bei Quarterback Russell Wilson. Sid, wie hast du seine Partie wahrgenommen? Wie begeistert warst du?
Ja, natürlich sehr begeistert. Da, glaube ich, müssen wir nicht viel drüber diskutieren. Russell hat Passing Yards erstmal. Er hat 35 Mal den Ball geworfen. Davon hat er 31 Mal den Ball an den Mann gebracht. Das ist schon Ja, das ist schon Weltklasse. Hat 4 Touchdowns erzielt. Dann ist er selber noch mal ein bisschen gelaufen. Zwar nur in Anführungsstriche für knappe 30 Yards, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hat Russell Wilson gezeigt, was er kann, wozu er fähig ist und was wir auch auf jeden Fall von ihm sehen wollen. Und ich glaube, keine Ahnung, da gibt es nichts zu sagen. Er ist wieder rumgelaufen, wirkte frischer denn je. Also weiß ich nicht, ob die Preseason vielleicht generell nicht stattfinden sollte.
Ja, also ich wollte auch noch zu Wilson sagen, er hat unfassbar gut gespielt. Was man von dem Spiel einfach gestern mitnehmen kann, ist ganz einfach, gib Wilson früh den Ball, lass ihn oft werfen und es passieren gute Dinge in der Offense. Ich glaube, Wilson hatte einen Wert von 0,56 EPA pro Play, also Expected Points Added. Das ist der Liga-Bestwert für den Spieltag bis eben heute. Das ist ja noch ein Monday-Night-Game. Aber das Spiel hat einfach gezeigt, dass es einfach sehr, sehr gut ist, wenn man Wilson früh im Down den Ball gibt. Und davon hat die Offense auf jeden Fall krass profitiert.
Ja, auf jeden Fall. Also selbst im Rushing Game, Wilson war der beste Läufer der Seahawks. Das nochmal nebenbei, weil du meintest 29 Yards, gar nicht so viel. Stimmt schon, aber damit tatsächlich sogar auf Nummer 1. Und man muss anmerken, eigentlich hätte er 32 von 35, wenn DK Metcalf den Ball festhält, was er hätte tun sollen. Nee, aber alles in allem auf jeden Fall eine krasse Performance. Henry, du hattest Schottenheimer zu Recht gelobt, der dann eben auch sich diesmal, ich weiß nicht, ob er sich endlich entfalten durfte, ob Carroll ihn vorher davon abgehalten hat oder ob er selber trotzdem immer mal so ein bisschen am Lauf festhalten wollte, auch wenn er schon vergangene Saison durchaus auch die Stärken von Russell so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Muss man aber ja trotzdem sagen, dass diese Saison das Passspiel doch zumindest im ersten Spiel deutlich stärker im Vordergrund stand. Aber auch in der letzten Saison hat man ja gegen die Steelers sehr viel Passspiel eingesetzt, um zum Erfolg zu kommen. Danach wurde es wieder weniger. Darum sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben. Wie groß seht ihr die Chance bzw. die Gefahr, dass das jetzt nur so ein kleiner Ausreißer war und dass die Seahawks in den nächsten Spielen wieder so ein bisschen von diesem First, Second Down Passing abgehen und wieder in alte Muster verfallen, zu viel laufen und den Lauf etablieren wollen?
Also das ist die große Preisfrage, die uns wahrscheinlich jetzt den restlichen Verlauf der Woche bis zum Spiel in Woche 2 gegen die Patriots begleiten wird. Ich habe da keine Antwort drauf. Wir müssen uns einfach überraschen lassen, würde ich sagen. Und es wäre schon extrem positiv, wenn Seattle diese Herangehensweise und die offensive Philosophie beibehält. Und sollte sich das durch die Saison tatsächlich durchziehen, ist es ein absoluter Gamechanger und würde für mich definitiv den Outlook auf dieses Team massiv verändern.
Ja, also kann da Henry nur zustimmen. Es könnte vielleicht sein, dass wenn man auf ein Team trifft, wo die Secondary einfach sehr, sehr gut ist und unsere Receiver sehr gut bedeckt oder gedeckt werden, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht versucht, mehr über dem Lauf zu machen und dann vielleicht in alte Verhaltensmuster zurückfällt, aber das ist auch alles nur so Spekulation und ich bin kein Orakel, von daher hoffe ich einfach, dass es so weitergeht, denn das war ein sehr, sehr schönes Spiel.
Ich glaube, damit hätte ja auch kaum jemand ein Problem, wenn man anfängt zu laufen, weil einfach alle Receiver gedeckt sind, weil das bedeutet ja dann vermutlich, dass eben sehr viele Defensive Backs auf dem Feld sind, ergo man würde gegen eine leichte Box laufen, gegen eine 6-Mann-Box beispielsweise, und da sind Läufe ja durchaus auch gefordert. Man möchte ja nicht den Lauf an sich verteufeln. Es geht eben oftmals einfach nur um diese unsinnigen First und Second Downs, bei denen dann wirklich in eine Mauer gerannt wird. Aber wenn man es eben schafft, auch durch starkes Passspiel die Defensive so in Angst zu versetzen, dass sie wirklich viele Leute zurückziehen müssen, dann ist das Laufspiel ja gerade auch keine schlechte Antwort, um in die vorhandenen Lücken dann eben klaffende Löcher zu reißen. Quarterback, denke ich mal, können wir dann abhaken. Wollen wir uns die Running Backs mal angucken. Ich hatte es eben angesprochen, die Rushing Attempts und Rushing Statistiken sind ein bisschen mau. Carlos Hyde, 7 Carries für 23 Yards, ein Touchdown. Chris Carson sogar nur 6 Carries für 21 Yards, kein Touchdown. David Moore hat noch einen Carry bekommen, den er nach einem Fumble selbst wieder aufgenommen hat für 12 Yards. Und Travis Homer mit starken 3 Carries und minus einem Yard. Allerdings muss man dazu sagen, Chris Carson im Passspiel erfolgreich. 6 Receptions, 45 Yards, 2 Touchdowns. Für mich trägt er jetzt den Namen Chris P.P. Arson. Und aus dem Grund muss man dann eben auch die Geschichte sehen. Henry, wenn dir jemand gesagt hätte, dass Carson genauso viele Receptions bekommt wie Rushing Carries, hättest du ihm geglaubt?
Nein, definitiv nicht. Wenn du das gerade ansprichst, wir haben ein paar Screens gesehen in der Offensive. Und der Offensive von Brian Schottenheimer, das war ziemlich überraschend, ja. Aber weil du es ansprichst, ich hätte es definitiv nicht gedacht. Und ich hätte auch erwartet, dass, wenn man jetzt einen Snapcount betrachtet, Carson öfters auf dem Feld steht. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass Carlos Hyde mehr Carries sogar bekommt am Ende des Tages als Chris Carson.
Ja, also das ist halt eben natürlich auch so ein bisschen vom Spiel abhängig. In dem Fall brauchte man es einfach gar nicht so. Ne? Ich meine, klar, zum Ende hätte man mehr laufen können, aber wenn das Passspiel weiter funktioniert, warum davon abrücken? Und 6 Receptions von Carson für 45 Yards, 2 Touchdowns, da wird sich sicherlich niemand beschweren. 100% Catchrate, also meiner Meinung nach alles super. Und du hast die Screens angesprochen, da hat eben auch die Offensive Line unglaublich gut funktioniert, die dann wirklich mit 3 Leuten links eine totale Überzahl hatten und ja, total entspannt dann Carson in die Endzone marschieren lassen konnten. Also sehr, sehr stark meiner Meinung nach dieses Screen-Game im Spiel. Da kann man sich hoffentlich auch für die künftigen Spiele noch einiges erwarten. Aber ihr habt jetzt keine Sorge, dass das Laufspiel jetzt zu kurz kommt, oder?
Nee, ich denke nicht. Und man kann von Schotti erhalten, was man will, aber was er halt extrem gut macht, er schemt die O-Line halt extrem gut. Das hat man letztes Jahr schon mitbekommen. Das hat man auch schon, wenn man seine Karriere so ein bisschen verfolgt, vorher schon mitbekommen. Natürlich klappt das nicht immer, aber grundlegend würde ich sagen, hat er da ein sehr gutes Händchen für. Und das kommt uns eben auch gerade bei solchen Screens und Laufspielzügen sowieso wirklich zugute. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Laufspiel drunter leiden wird, weil wenn man sich mal die Front 7 der Falcons anguckt, die ist ja nun auch nicht so schlecht. Also kann ich schon verstehen, warum man da im Laufspiel selbst vielleicht an diesem Tag nicht so gut war.
Ehrlich gesagt ist es mir egal, ob das Laufspiel zu kurz kommt oder nicht. Mir ist es wichtig, dass die Offensive effektiv ist. Und wenn sie über das Passspiel effektiv ist, was wir gestern gesehen haben, dann ist mir das recht und dann ist es mir auch wirklich herzlich egal, wie viele Läufe wir machen. Mir geht es einfach darum, dass die Offensive ihr Potenzial ausnutzt und das macht sie eben vor allem über das Passing Game und daher ist die Frage für mich eigentlich bisschen nebensächlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das war jetzt auch nicht so gemeint, dass ich mir Sorgen mache, beziehungsweise dass es mich interessiert, wie die Seahawks im Endeffekt zum Erfolg kommen. Es war halt eher, ne, wenn man sich wirklich diese Statistik anguckt, 6 für 21, 7 für 23, ja, klar. Ist jetzt halt nicht das Gelbe vom Ei, aber im Endeffekt, klar, wenn man 38, 25 gewinnt, sollte es einem tatsächlich egal sein, wie viele Yards dann da average bei rauskommen, aber ja, das nur mal eben, weil wir explizit dann über die Running Backs gesprochen haben. Travis Homer vielleicht noch einmal kurz ansprechen, sah irgendwie wieder auch sehr unglücklich aus. Ne? Ich meine, 3 Carries sind jetzt nicht die Welt, aber weiß ich auch nicht. Also meint ihr, der hat wirklich noch eine Chance im Backfield oder glaubt ihr so langsam, dass er sich echt mal beweisen muss? Ansonsten war es das für ihn.
Boah, schwierige Frage tatsächlich. Ich glaube schon, dass er langsam zeigen muss, was er kann, denn da sind auch noch andere fähige Jungs draußen, die diesen Spot gerne hätten. Und nach einem Spiel ja zu sagen, ist glaube ich noch zu früh, aber sollte sich das durch die nächsten 4, 5 Spiele ziehen, vielleicht auch nur 2, 3 Spiele, wer weiß, die NFL heißt ja nicht umsonst not for long. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn er nicht zeigt, was er kann oder sein Potenzial nicht abrufen kann, dass wir bald dort vielleicht einen anderen Spieler sehen werden.
Ich glaube, dass er im Special Team sehr erfolgreich ist. Das könnte ihm dann vielleicht noch so ein bisschen seinen Kaderplatz retten. Aber was so seine Effizienz als Rusher angeht, die war ja auch im letzten Jahr arg begrenzt, als Carson und Penny beide verletzt waren. Da kam ja auch meist weniger als 2 Yards Average pro Lauf raus. Von daher, ja, muss man mal schauen. Also DJ Dallas war für diesen Spieltag inactive. Das kann sich, glaube ich, auch recht schnell ändern, wenn Homer mit seinen, auch wenn es so ein paar Chancen sind, aber wenn er damit eben so umgeht, ne, 3 Carries für minus 1 Yard, dann würde es mich nicht überraschen, wenn bald DJ Dallas als dritter Running Back auch im Kader steht. Kommen wir zu den Wide Receivern. Wie haben die euch gefallen? Beziehungsweise, ja, das Passspiel hat natürlich super funktioniert. DK Metcalf, Tyler Lockett, wer war euer Favorit? Beziehungsweise, Metcalf 4 für 95, ein Touchdown, natürlich sehr effizient. Lockett viele Catches wieder, eben auch als Lieblingstarget von Russell dabei gewesen. Wie haben euch die Receiver allgemein gefallen?
Ja, also mir haben die Wide Receiver im Großen und Ganzen recht gut gefallen. Einziger Kritikpunkt vielleicht, dass DK Metcalf mit 2 Drops, glaube ich, aufgefallen ist. Oder einen Drop, meine ich. Aber ansonsten ziemlich effizientes Spiel von den Receivern. Hat mir sehr gut gefallen. Metcalf und Lockett ganz klar die Receiver Nummer 1A und B, würde ich jetzt mal sagen. Beide, glaube ich, über 90% der Snaps auf dem Feld gestanden. Ja, völlig in Ordnung. Hat mir ziemlich gut gefallen.
Ja, kann ich mich anschließen. Ich meine auch, Metcalf hat 2 Drops gehabt, weil zweimal so ein bisschen in den Rücken geworfen. Einer davon, den hätte er vielleicht noch haben können. Ich glaube, der zweite, der war schon echt schwierig zu fangen. Nichtsdestotrotz 4 Receptions für 95 Yards plus Touchdown. Also was wollen wir da bitte uns beschweren? Tyler Lockett, da brauchen wir auch nichts drüber sagen. Dann vielleicht noch zu erwähnen, wie wir vorhin ja schon bei den Running Backs gesagt haben, Carson sehr gut ins Receiving Game mit integriert. Die Screens super gut. Also die haben sehr gut funktioniert. Dadurch konnte er eben auch seine 2 Touchdowns erzielen. Moore, super. Was, über wen ich mich tatsächlich gefreut habe, war Olsen. Der hat auch 4 Receptions bekommen. Wenn man jetzt in Anführungsstriche sagt, zwar nur für 24 Yards, aber da war schon, ich meine, eine sehr wichtige beim Third Down. Von daher fand ich das Receiving Game, also da gibt es nichts zu beanstanden, das war A+.
Ja, weil wir gerade über Metcalf noch geredet haben, der hat das Lieblingsplay zusammen mit Wilson für mich in diesem Spiel produziert und auch wahrscheinlich das Wichtigste oder Entscheidende, und zwar war das beim 4. und 5 an der 38 der Falcons. Ja. Es war ja in den vergangenen Jahren eigentlich fast immer so, dass die Seahawks da wahrscheinlich gepuntet hätten oder so, und diesmal sind sie endlich mal dafür gegangen, aggressiv geblieben und Wilson dann mit dem langen Touchpass wunderschön auf Metcalf, der Isaiah Oliver richtig schön geburnt hat. Das Play zeigt auch, wie viel Kontrolle Wilson über die Offense inzwischen hat, weil Pete Carroll in der Pressekonferenz, glaube ich, noch angesprochen hat, dass Wilson da mehrere Optionen hatte und sich dann dieses One-on-One-Matchup mit Metcalf rausgesucht hat. Zeigt auch, wie viel Vertrauen da vielleicht in Wilson jetzt in seinem 9. Jahr da ist.
Ja, das war auch mein absolutes Lieblingsplay. Ich habe tatsächlich schon, als der dritte Versuch dann gescheitert ist, eigentlich gar nicht mehr richtig hingeguckt und habe mich dann auf den zweiten Screen konzentriert, den ich nebenbei noch anhatte, bis ich dann auf einmal aus dem Augenwinkel sah, was, Wilson bleibt auf dem Feld, was ist denn da los? Die Seahawks spielen tatsächlich in 4. und 5 aus, also ich war echt ein bisschen schockiert. Und dann kam eine Szene, die ich glaube, es war auch letztes Jahr gewesen sein. Da hat Wilson nämlich auch gegen die Panthers, ich glaube, im 4. und 3 ja, ausgespielt. Und dann fast genau das Gleiche. Metcalf auf der linken Seite, 1 gegen 1, Duell gesucht und gefunden. Schöner, hoher, langer Ball in die Endzone. Also wirklich fast identisch. Und dass Metcalf diesmal nochmal deutlich mehr Separation hatte. Also der hat ja wirklich 1,5 Schritte waren das bestimmt, die er da voraus war. Also sehr beeindruckend, eben auch in dieser relativ kurzen in dieser relativ kurzen Zeit dann noch so viel Yards dazu gewinnen. damit hat er auf jeden Fall den Drop wettgemacht, den er definitiv hätte fangen müssen, der wirklich auf die Nummern kam. Aber ja, bei dem Touchdown, der danach kam, will man ihm sicherlich nicht böse sein. Genau. Sid, du hattest Greg Olsen schon angesprochen, dann können wir auch kurz noch zu den Titans kommen. Olsen, ja, 4 Catches, Hollister 1, Disley 2, also Olsen schon die Nummer 1, würde ich sagen, oder Sid?
Aktuell ja. Je nachdem, ich denke, man will Disley vielleicht sogar noch ein bisschen schonen mit seiner Achillessehnenverletzung. Das war ja nur auch keine leichte Verletzung. Aber ich glaube, wenn Disley wieder 100% ist, dann ja, wird der Olsen überholen.
Ja, also in den Snapcounts sieht man es auch relativ deutlich. Olsen mit 66% auf dem Feld, Disley nur mit 40%. Und auf Platz 3 haben wir dann noch Jacob Hollister mit 18%. Also auf jeden Fall 3 Titans, die ja alle ihre Rolle haben, Stand jetzt. Hollister war ein bisschen schwierig zu erkennen. Der hat auf einmal die 86 gehabt. Ich hatte noch die 47 im Kopf. Da muss man sich jetzt erstmal drauf einstellen. Aber ja, auf jeden Fall auch schöner Wurf dann von Russell auf Greg Olsen, der etwas überrascht war, glaube ich, dass der Ball schon direkt vor seinem Helm quasi war, als er hingeguckt hat. Aber trotzdem gut reagiert, den Ball noch gefangen. Also Olsen an der Stelle auch mit einer guten Leistung. Und ja, die Offensive Line, vielleicht auch ganz interessant. Henry, wie hat dir die O-Line gefallen? Vielleicht so ein bisschen vom Anfang bis zum Ende. Führ uns mal so ein bisschen durch, wie du sie wahrgenommen hast.
Mir hat sie ehrlich gesagt ziemlich gut gefallen. Also es ist ja eigentlich immer so gewesen, dass die Seahawks zumindest in den letzten 3-4 Jahren in Woche 1 in der O-Line eine mittlere Katastrophe waren und die Abstimmung da überhaupt noch nicht gestimmt hat. Dieses Mal in Woche 1 war es von meinem Gefühl her so, ich kann das jetzt mit Zahlen noch nicht direkt untermauern, ich bin mal gespannt, wann die PFF-Grades rauskommen, dass die O-Line ziemlich gut gehalten hat. Also wenn man betrachtet, dass zum Beispiel die ganze rechte Seite jetzt neu erstmal zusammenfinden muss mit Damien Lewis und Brandon Shell. Klar gab es da noch die ein oder andere Flag, vor allem gegen den Rookie, der da eben diese bekannten Rookie-Fehler macht, bei einem Fallstart oder ähnlichem. Aber im Großen und Ganzen gab es Momente, wo Wilson teilweise halt mehrere Sekunden in der Pocket Zeit hatte und des Öfteren einfach, und das war schon eine ziemlich positive Überraschung, fand ich.
Sid, was meinst du? Wie hat die unsere Offensive Line gefallen, so das ganze Spiel über?
Ja, grundlegend eigentlich ein solides Spiel. Da, glaube ich, kann man jetzt nichts Negatives sagen, aber ich glaube, zum Ende hin war so ein bisschen unkonzentriert, ne? Da gab es dann auch die ein oder andere Flagge in Richtung O-Line, aber ja, also da gibt es, glaube ich, jetzt nicht so viel Negatives zu sagen. Gerade wenn man in Betracht zieht, dass es keine Preseason gab. Natürlich trainieren die Jungs, aber so ja echte oder realistische Spielsituationen ist dann, glaube ich, nochmal was anderes. Und dafür, finde ich, war die O-Line völlig in Ordnung.
Definitiv.
Also ich war tatsächlich ein bisschen direkt am Anfang ein bisschen angepisst, als Wilson im allerersten Play ein Rollout hatte und noch nicht mal nach oben gucken konnte und schon umgenatzt wurde von Grady Jarrett, glaube ich. Ich weiß nicht genau, woran es da gelegen hat.
Das war ganz einfach, glaube ich, ein Missed-Assignment. Ich meine, da hat Brandon Shell, glaube ich, einfach den falschen Spieler geblockt.
Ja.
Aber das sind halt Dinge, an denen kann man arbeiten, und die stimmen mich deswegen dann auch nicht so negativ. Ich glaube, das wird dann im Laufe der Saison einfach besser werden.
Ja, das deswegen meinte ich so, ne, wie du die O-Line das ganze Spiel überlebt hast. Weil bei mir war es tatsächlich so am Anfang, oh mein Gott, was ist das denn? Als Wilson wirklich direkt am Anfang einen übergebraten bekommen hat. Und dann wurde es halt irgendwie immer ein bisschen sicherer, ein bisschen besser, fand ich.
Ja, ich habe gerade noch mal schnell gecheckt. Also Lewis, unser Guard, der hat 2-mal Offensive Holding gehabt und 1-mal Fault Start. Iopati hat auch 1-mal Fault Start gehabt. Also alles gut.
Irgendwie muss man ja auch die Strafen wieder.
Ja, genau. Sind wir ja sonst nicht gewohnt. Und sonst macht der Flaggenschnaps ja auch keinen Spaß. Also sind wir doch mal ehrlich.
Wer da draußen macht ein Trinkspiel draußen, macht es ja keinen Spaß mehr ohne Ifedi. Nee, aber auf jeden Fall Posick auch eine ganz solider Start, würde ich sagen, als Starting Center.
Von dem bin ich tatsächlich positiv überrascht. Also ja. Im letzten Jahr hat er sich ja wirklich häufig vernatzen lassen, auch des Öfteren mal den ein oder anderen Pancake bekommen, quasi. In diesem Spiel tatsächlich war ich sehr begeistert von ihm, wenn man jetzt die letzte Saison noch im Hintergrund hat.
Ja, ich habe tatsächlich von Posick letzte Saison gar nicht wirklich was im Kopf. Ich weiß nur, dass ich mich häufig über Joey Hunt aufgeregt habe. Aber Posick habe ich jetzt tatsächlich mich nicht mehr so stark in Erinnerung. Aber dieses Spiel hat mir ganz gut gefallen. Da kann man sicherlich hoffen, dass er drauf aufbaut und dann auch gegen gegnerische Defensive Lines bestehen wird, die nochmal ein bisschen mehr Druck ausüben. Mal gucken, wann es soweit ist und dann die richtige Bewährungsprobe auf ihn wartet. Ja, wechseln wir die Seiten, kommen wir zur Defense. Und da wollen wir, ich mache nicht wieder den gleichen Fehler wie in unserer Defensive Preview. Da haben wir mit den Safeties angefangen und hatten dann aber schlechte Laune, als wir zur Defensive Line gekommen sind. Diesmal machen wir es andersrum und fangen mit unserer D-Line an. Henry, wie hat dir die Defensive Line gefallen, beziehungsweise ja, fangen wir mit dem Pass Rush an, also Defensive Ends in erster Linie. Wie war der Druck auf Matt Ryan?
Die Frage ist jetzt aber, Max, ist es jetzt wirklich die richtige Reihenfolge?
ja, doch.
Ich meine, hat uns die Defensive Line schlechter gefallen als zum Beispiel die Cornerbacks, aber gut.
Nee, ich mache Safeties am Ende dann.
Ah, gerne, natürlich. Nein, Spaß an der Stelle. Ja, also zur Defensive Line muss ich sagen, dass der Pass Rush wahrscheinlich eher so lala war. Was vor allem Mut gemacht hat, war zum Beispiel, dass LJ Collier direkt mit einem QB-Hit und zwei Pressures die Stats der gesamten letzten Saison getoppt hat. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall noch sagen, dass Benson Mayowa und Bruce Irvin definitiv die Hauptlast im Pass Rush tragen. Beide hatten, glaube ich, auch weit über 80% der Defensive Snaps auf dem Feld. Aber ich hätte es fast sogar ein bisschen schlechter erwartet. Also wenn die Defensive Line gebraucht wurde, war sie in entscheidenden Momenten teilweise zum Beispiel auch bei Fourth Downs immer wieder da. Wird sich zeigen, wie sich es jetzt im Laufe der Saison weiterentwickelt. Also man kann nicht komplett optimistisch gestimmt sein, würde ich sagen, weil die Offensive Line der Falcons jetzt auch nicht die allerbeste ist. Ja, so ein bisschen gemischte Gefühle bei der Defensive Line, würde ich sagen.
Naja, als Gradmesser wahrscheinlich ein bisschen ungeeignet, die Falcons, aber du hattest Benson Mayowa angesprochen, für mich tatsächlich ein absoluter Big-Play-Typ, ne? Also der hatte ja einen Sack auf jeden Fall, der ist ja abgehoben, also oftmals hat man ja das wirklich, dass der Quarterback wegläuft und da versucht, ein D-Line hinterher zu springen, schafft es aber nicht und fällt dann schön auf die Nase. Aber Mayowa ist ja wirklich gesprungen und hat sich dann fast Huckepack an Matt Ryan rangehängt und ihn zu Fall gebracht. Also wirklich ganz stark in der Situation. Mhm. Und dann sogar noch zwei Stops bei Fourth Down. Also wirklich sehr wichtige Aktionen von ihm. Da kann man gespannt sein, ob er die Leistung so fortsetzen kann. Wäre auf jeden Fall ganz nett. Und ansonsten, ja, Pass Rush war, ja, du hast gemischte Gefühle, trifft es ganz gut. Hast du gut beschrieben, würde ich sagen, ja.
danke.
Ja, ab und zu muss man auch mal loben hier. ja, kommen wir zur nächsten Positionsgruppe, Sid, Linebacker. Beziehungsweise, wenn wir über die Linebacker reden, kann man auch gleich mal über die Formation reden. Base Defense war letztes Jahr angesagt. Dieses Jahr, wie habt ihr es gesehen, Sid, fang du mal an. Die Formation in Richtung Dime teilweise sogar, also mit einigen Defensive Backs, die da hinten rumliefen. Wie hat es dir gefallen?
Das war mal sehr schön. Nicht die alte Leier, sage ich mal, dieses Oldschool Base Defense. Nein, wir haben uns mal getraut, auch andere Formationen zu spielen und das sehr, sehr gut. Wenn man sich das Ganze mal im Detail angeguckt hat. Also wie du schon gesagt hattest, Dime war viel bei. Das hat man auch dann eben in dem starken Defense-Play gemerkt. Oh, ich habe gerade nach den Wörtern gesucht. über Bobby Wagner müssen wir nicht diskutieren. Als Linebacker, ich glaube, was hat er erzielt? Fünf Solo-Tackles, zwei, glaube ich, waren es, ne? Tackle for Loss war auch dabei. Also er ist und bleibt einfach, ja, wie sagt man, unser Stein in der Brandung.
Fels, ja.
Genau, unser Fels in der Brandung, so sagt man es richtig. Also ohne ihn würde es vielleicht ein bisschen anders aussehen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mir das Linebacker-Spiel, wenn man jetzt nur auf diese Positionsgruppe guckt, sehr gut gefallen. Man darf aber auch nicht vergessen, es sind immer noch die Falcons, gegen die wir gespielt haben. Das soll nicht die Falcons irgendwie schlechter dastehen lassen oder sonstiges, aber ich glaube, gegen eine Mannschaft wie die Chiefs oder wie eine Mannschaft aus Baltimore, das hätte vielleicht etwas anders ausgesehen.
Ja, das schon, aber ich finde, rein offensiv sind die Falcons kein schlechtes Team. Also
ja.
Nee, um Gottes Willen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde, man merkt einfach, dass Ryan alt geworden ist, ohne das irgendwie in irgendeiner Form negativ zu meinen. Aber die Offense, finde ich, läuft schon seit einigen Jahren nicht mehr so rund, auch wenn es auf dem Papier sehr gut aussieht. Man, ich meine, Matt Ryan wirft für 450 Yards knapp, ne? Da muss man jetzt auch nicht drüber diskutieren oder sonstiges. Nichtsdestotrotz merkt man irgendwie, funktioniert es einfach nicht in der Offense. So, was genau dort bei den Falcons das große Problem ist, da stecke ich nicht genug drinne. Aber das ist halt eine Sache, die schon seit mehreren Jahren auffällt, dass sie eigentlich alle Waffen haben, aber es irgendwie nicht aufs Feld bekommen. Von daher, ich will auch nicht sagen, dass das ein leichtes Spiel für unsere Linebacker war, um Gottes Willen. Aber das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, oh, super outstanding Game, das hätte man nie erwartet, sondern ich denke, unsere Linebacker haben genau das gezeigt, was sie können, worin sie gut sind, und so soll es bitte weitergehen.
Also ich würde sagen, dass das irgendwie, wenn wir auf die Linebacker zu sprechen kommen, fast eine One-Man-Show von Bobby Wagner war, in der Mitte, der, ja, glaube ich, alle oder 100% der Snaps gespielt hat. Der zweite Linebacker war dann schon fast nicht mehr da. Also KJ Wright war der zweite Linebacker, der dann nur 56% der Snaps gespielt hat. Und Wagner hat mit einer mega starken Leistung hervorragend in der Coverage. Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass die Falcons offensiv zu den stärkeren Teams auch in dieser Saison gehören werden. Und der Unterschied vor allem auch in den verfehlten Fourth Downs eben auch gelegen ist, dass die Falcons nicht ganz so viel gepunktet haben. Aber ich würde auch ein bisschen vorsichtig sein, jetzt diese Dime Defense überschwänglich zu loben, weil Fakt ist einfach, dass jetzt die Defense, vor allem auch Dime Defense und Nickel Defense, jetzt nicht gerade effektiv war in dem Spiel und viel auch zugelassen hat. Ja, das liegt jetzt nicht an den Linebackern. Wir kommen ja nachher noch auf die Cornerbacks zu sprechen. Aber ich würde da ein bisschen vorsichtig sein, jetzt auch hier diese Dime Defense übermäßig zu loben.
Nee, das war ja auch nicht die Intention, aber es war halt grundlegend mal, haben die Seahawks halt ein bisschen Diversität in ihrer Defense gezeigt.
Ja, macht doch und, Mut.
Ja, und das macht ja auch Sinn, weil wenn du die ganze Zeit nur Base-Defense spielst oder nur Dime-Defense spielst, das wissen deine Gegner auch irgendwann. Und dementsprechend auch mal andere Packages den Teams zu zeigen, glaube ich, tut uns ganz gut.
Ja, also um es vielleicht abzuschließen, was die Linebacker angeht, am Anfang war es tatsächlich gegen Gurley noch ein bisschen holprig. Also der hat ja wirklich die ersten paar Spielzüge wie ein Messer durch weiche Butter geschnitten. Also da sah unsere Defense nicht gut drauf vorbereitet aus. Zum Ende hin, ja, Gurley natürlich dem Gamescript geschuldet, nicht mehr so viel Einsatzzeit, weil die Falcons eben oft zurücklagen und passen mussten. Aber ich glaube, wenn die Falcons hier ihr Laufspiel hätten aufziehen können, dann hätte das auch auf Dauer noch ein bisschen wehtun können. Weil, ja, so richtig Mittel hatte man eben nicht gefunden. Aber glücklicherweise hat die Offense dann geliefert und dafür gesorgt, dass die Falcons eben diesem Rückstand hinterherlaufen mussten. Und ja, du hattest die Cornerbacks angesprochen, da wollen wir jetzt auch erstmal zu kommen. Matt Ryan, 450 Yards, ist mittlerweile ja fast Tradition, dass die Falcons uns ja im 400er-Bereich die Yards einschenken. Letztes Jahr Matt Schaub mit einer ähnlichen Leistung. Also vor allen Dingen eben in der sogenannten Garbage-Time am Ende, als das Spiel vermeintlich entschieden war, kam ja wirklich auch noch einiges obendrauf. Die Cornerbacks sahen meiner Meinung nach gar nicht gut aus. Also Griffin wirkte oftmals überfordert mit Julio Jones. Ich meine, gut, das ist jetzt keine Schande. Aber auch Dunbar auf der anderen Seite war Calvin Ridley unterlegen. Es waren eben wirklich 300-Yard-Receiver auf Seiten der Falcons. Julio Jones 9 Catches für 157, Calvin Ridley 9 Catches für 130, Russell Gage 9 Catches für 114 Yards. Also das sind wirklich absurde Zahlen. Wenn man es vergleicht, die Seahawks hatten tatsächlich nicht 100-Yard-Receiver. War zwar knapp, aber ist am Ende keiner geworden. Henry, wie würdest du die Leistung der Cornerbacks einschätzen? Du hast ja schon durchgehen lassen, dass du auch nicht sonderlich zufrieden bist.
Sie waren noch ziemlich eingerostet, würde ich sagen. Gerade ein Spieler wie Dunbar, der jetzt neu ins System kommt, vielleicht auch noch ein bisschen Zeit und Spielpraxis braucht, um reinzufinden. Aber insgesamt hätte ich da auf jeden Fall mehr erwartet von unseren Cornerbacks. Wie gesagt, viele Yards auch in der sogenannten Garbage Time zustande gekommen, wie du es schon eben angesprochen hast. Aber irgendwie haben die Cornerbacks des Seahawks da sehr, sehr konservativ, sage ich jetzt mal, gespielt. Also over the top haben sie schon ganz gut alles abgedeckt und da nicht so viel zugelassen, aber dann eben dadurch, dass sie over the top, also tief wenig zugelassen haben, haben sie eben dann über die, eben dann davor, sage ich jetzt mal, in der mittleren Zone viele Catches zugelassen und waren da teilweise immer wieder zu weit von den Receivern weg. Ich meine, das ist wirklich, wie du schon gesagt hast, keine Schande gegen ein Duo wie Ridley und Jones, das so abzuschneiden, aber das war mir wirklich ein bisschen zu wenig und ich hoffe, dass sich das Cornerback-Duo, Dunbar, Griffin, wer auch immer noch, vielleicht Flowers, da in den nächsten Spielen besser eingroovt.
Ja, das kann man auf jeden Fall hoffen. Flowers kam auch ab und zu noch zum Einsatz. Aber im Endeffekt muss man einfach sagen, waren sie unterlegen. Also es ist einfach auch ein starkes Receiving-Duo. Ich weiß nicht, ob man das auf Trio upgraden kann, aber Russell Gage war für mich jetzt eigentlich niemand, auf den man ein besonderes Auge haben muss. Aber auch der hat 9 Bälle gefangen. Also am Ende eben wirklich sehr, sehr weich gewesen, die Defense. Und ja, darauf bedacht, keine Big Plays mehr zuzulassen, was sich aber auch erledigt hat, als Jamal Adams und Shaquille Griffin sich gegenseitig umgetackelt haben. Und somit dann dafür gesorgt haben, dass Calvin Ridley völlig allein in der Endzone stand. Aber naja.
Ich würde gerne noch vielleicht ein, zwei Sachen zu den Cornerbacks sagen. Und zwar sagte zum Beispiel Pete Carroll selbst im Postgame-Interview, dass er nicht gesehen hat, dass die Cornerbacks so extrem gestruggelt haben quasi, sondern dass er die Pass-Defense als das große Problem sah und das lag eher an den Spielzügen, die die Coaches ausgewählt haben und nicht an den Cornerbacks selbst. Das war so seine Aussage, um das mal kurz zusammenzufassen. Und der zweite Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, dass er gefragt wurde, ob die Rotation zwischen Quinton und Trey jetzt öfter vorkommen wird oder ob das eher so ein Versuch war, zu gucken, wer passt besser auf diese Position. Und dazu sagte Pete Carroll, dass er denkt, dass es der Weg ist, den sie jetzt in nächster Zeit erstmal gehen werden, denn beide Spieler sind individuell sehr, sehr gut und das gibt dem ganzen Spiel auch ein bisschen mehr Flexibilität. Deswegen mal gucken, wie sich das in den nächsten Spielen ausspielen wird quasi, also welche Vorteile wir daraus ziehen können. Aber ja, grundlegend zu den Cornerbacks, das war jetzt noch nicht so gut, aber wenn man sich eben Spieler wie Julio Jones oder Calvin Ridley anguckt, weiß ich nicht. Wir haben, also da kann man das vielleicht auch mal verzeihen, in Anführungsstriche, mal vorsichtig formuliert. Nichtsdestotrotz, komm auf den Punkt, Sid, möchte ich einfach dazu sagen, dass die Cornerbacks, glaube ich, wie Henry es sagte, noch ein bisschen mehr ins Spiel reinkommen müssen.
Ja, mit anderen Worten, Pete Carroll schmeißt seine Defensive Coaches vor den Bus. Hashtag Fire Ken Norton. Hätten wir das auch einmal hier untergebracht. Und ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Safeties. Henry, möchtest du mit den Lobeshymnen anfangen?
Ja, also was soll ich sagen? Es war einfach wunderschön zuzuschauen. Endlich haben wir wieder seit Earl Thomas und Cam Chancellor einen Super-Safety-Tandem. Ja, Quandre Diggs natürlich hatte den Pick am Ende, aber der Spieler, der da rausgestochen ist, der, den man wirklich überall in der Defense gesehen hatte, war Jamal Adams. Ein überragendes Spiel. Der Spieler ist ein absoluter Game-Changer. Der hatte 2 Quarterback-Hits, 1 Sack, 12 Tackles, 2 for loss und ein Pass-Breakup. Also dieser Box-Score kann eigentlich gar nicht umfassend beschreiben, welchen Impact Adams auf dem Feld hatte, auch die Energy, die er aufs Feld eben bringt und mit der er den Rest der Defense ansteckt, ja, ist wirklich unfassbar gut und er hebt die Defense, würde ich fast schon sagen, auf ein neues, höheres Level.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, auch seine Field-Präsenz. Also wenn ein anderer Defense-Spieler einen Spielzug oder ein gutes Play gemacht hat, war Adams einer der ersten Spieler, die sofort hingegangen sind und nochmal ja, gelobt haben und die anderen Spieler positiv bestärkt haben, wie man so schön sagt. Aber das macht ja auch was mit den Spielern, wenn deine Teammates gleich ankommen und sagen, Alter, das war richtig gut. Das bringt ja noch mehr Positivität ins Spiel rein und man ist ja dann selber auch nochmal einfach mehr gehypter, wenn man gute Plays macht und wenn dann noch jemand kommt, der auf dem Niveau von einem Jamal Adams spielt und sagt, Alter, das war richtig geil, dann willst du das natürlich gleich nochmal reproduzieren.
Ja, absolut. Also ich war auch hellauf begeistert, kann da gar nicht mehr so viel zu sagen. Adams ist wirklich eine absolute Allzweckwaffe, ein Schweizer Taschenmesser, der wirklich überall auf dem Feld zu finden war und sowas macht einfach Spaß. Also klar, die Secondary insgesamt hat tatsächlich sich nicht unbedingt, was die Deckungsarbeit angeht, mit Ruhm bekleckert, aber Adams individuell, einfach auch durch sein Spiel in der Box, also nah an der Line of Scrimmage, mit unglaublichen Leistungen, ein Sack war auch dabei. Ich habe ja meine Bold Prediction war ja, dass Jamal Adams die Seahawks in Sacks anführen wird. Die könnt ihr auch nochmal auf der Website nachlesen. Da haben einige unserer Redakteure, einige in unserem Redaktionsteam ein paar Predictions rausgehauen für die Saison 2020. Und Jamal Adams hat gleich mal dafür gesorgt, dass meine Prediction dem Ziel etwas näher kommt. Quandre Diggs auf der anderen Seite auch stark dabei gewesen. 2 Pässe verteidigt, also wirklich aktiv weggeschlagen, dazu die Interception, also ein kongeniales Duo und da wird man sicherlich noch viel Spaß mit haben. Damit hätten wir eigentlich so die Positionsgruppen abgehakt. Hat jemand von euch noch ein abschließendes Statement zum ersten Spiel, irgendwas mahnende Worte, weitere Liebesbekundungen? Ich bin offen für alles.
Bitte diese Herangehensweise an die offensive Philosophie beibehalten, also lasst Russell Wilson weiter kochen. Die Seahawks waren in Woche 1 jetzt, in den ersten 3 Vierteln, das Team, das am meisten bei First und Second Down gepasst hat, mit 68%. Let that sink in.
Ja, völlig absurd. Ja, dann war es das auch soweit. Die Seahawks spielen diese Woche Sonntag Nacht gegen die New England Patriots. Dafür gibt es nochmal eine weitere Preview von uns. Also da könnt ihr euch nochmal auf doppelte Ballhawks-Power diese Woche freuen. Wird wahrscheinlich Ende der Woche dann rauskommen, damit ihr pünktlich zum Spiel dann auch wieder eine kleine Vorschau bekommt. Und vielen Dank an euch beiden. Hat Spaß gemacht. Solche Spiele zu besprechen ist natürlich immer am schönsten. Und damit verabschieden wir uns wie immer mit einem dreifachen Go Hawks!
Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.